ARD. SWR Kultur. Essay.
Ein Schal aus Worten. Ein Brief über verlorene Unschuld und die Wehrpflicht. Essay von Arthur Weigand.
Mein Kind, ich weiß nicht, ob es dich je geben wird. Vielleicht bleibst du eine Möglichkeit. Ein leises Vorstellungsbild. Ein Wunsch, den ich nie in die Wirklichkeit tragen werde. Und doch schreibe ich dir. Weil ich mit dir sprechen möchte. Auch wenn du bislang nur in meiner Einbildung lebst. Ich lege diese Zeilen wie eine warme Schal um die Zeit, in der du vielleicht zur Welt kommen könntest. Und hoffe, dass sie dich erreichen. Sollte es dich eines Tages wirklich geben, frage ich mich leise, in welcher Welt wirst du aufwachsen? Wirst du frei spielen, lachen, fragen dürfen, die Hände voller Sand, die Augen voller Staunen? Oder wirst du ein Kind sein, das früh lernen muss, im Gleichschritt zu gehen? Wird man dir beibringen, Parolen nachzusprechen? Wirst du es tun? Tun müssen? Werde ich dich überhaupt erleben? Oder bleibst du für immer eine mögliche Zukunft, die sich nicht erfüllt? Die Welt verändert sich gerade schneller, als wir begreifen können. Mächte wie Russland und China treten immer stärker hervor. Sie stellen ihre eigene Ordnung gegen die, in der ich aufgewachsen bin. Und wir haben Angst davor. Angst, dass das, was uns selbstverständlich erschien, plötzlich zerbricht. Dass wir nicht vorbereitet sind auf die Härte, die da kommt. Hier reden wir noch davon, dass Frieden selbstverständlich sei. Dort bereiten sie längst ihre Kinder auf Kriege vor, die noch nicht begonnen haben. Und dann hörte ich Wladimir Putin bei einer Konferenz mit dem chinesischen Autokraten sagen, man könne bald vielleicht 150 Jahre leben, vielleicht sogar unsterblich werden. Ein Satz so kühl wie fern. Vielleicht wirst du ihm noch begegnen. Und ich wünschte, du müsstest es nicht. Es war Spätsommer 2025 in Tbilisi. Ich saß auf einer Bank, rauchte langsam und ließ den Blick über den Spielplatz wandern, eingeklemmt zwischen grauen Betonbauten. Der Boden war staubig, die Rutsche schief, das Klettergerüst wackelte bei jedem Ansturm. Kinder rannten kreischend durcheinander, warfen sich Sand ins Gesicht, schrien, lachten, lebten. Für einen Augenblick war alles leicht. So leicht, dass ich fast vergessen konnte, was draußen in der Welt geschah. Nebenan spielten zwei alte Männer Schach. Frauen streuten Körner für die Tauben. Irgendwo quietschte eine Schaukel im Wind. Es war dieser ganz normale, fast friedliche Nachmittag, den man als Vater seinem Kind wünscht. Und dann hörte ich sie. Ein Mädchen, vielleicht 8 Jahre alt, die Hände in die Hüften gestemmt, das Kinn stolz erhoben. Ihre Stimme schnitt durch die warme Luft, scharf, bestimmt, so viel zu groß für ihren kleinen Körper. Stalin zaschitil Krim at Zapada. Stalin hat die Krim gegen den Westen verteidigt. Neben mir auf der Bank saß eine Frau und sprach ins Telefon. Murat Chaim здесь, в Тбилиси. Wir machen Urlaub hier in Tbilisi. In diesem Moment begriff ich, was ich schon geahnt hatte. Die Kinder vor mir waren russische Urlauber. Eigentlich wollte ich nur still beobachten, ein paar Zeilen notieren, Fragmente sammeln, Eindrücke festhalten. Nichts Großes, nichts Bedeutendes. Dachte ich zumindest. Aber mein Blick blieb an ihnen hängen. Sie jagten sich lachend bei einem Fangenspiel, bauten Sandburgen, um sie gleich wieder zu zerstören. Ihr Lärm war unbeschwert, lebendig. So, wie ich es mir auch für dich wünsche. Eben noch hatte sie gelacht, war gerannt, hatte Sandburgen gebaut und zerstört. Und plötzlich sprach sie von Krieg und Geschichte, als wären es Kinderreime. Ihre Freunde nickten, liefen weiter, schrien, spielten. Für sie war es ein Satz wie jeder andere. Aber für mich war es, als hätte sich ein Riss durch die Welt gezogen. Denn in Russland, aus dem diese Kinder kamen, wird nichts dem Zufall überlassen. Dort werden Kinder militarisiert, schon in den Schulen, schon in ihren Spielen. Veteranen unterrichten sie. Lehrbücher sind voller Heldengeschichten, in denen Blutvergießen eine Tugend ist. Was sie auf dem Spielplatz nachsprechen, haben sie in den Küchen ihrer Eltern gehört, in den Fernsehern, die ununterbrochen Propaganda senden, in den Klassenzimmern, die an Kasernen erinnern. Während ich dir diesen Brief schreibe, frage ich mich leise und besorgt, wird Tbilisi in deiner Zukunft noch georgisch sein? Oder wirst du sie nur noch als eine Stadt kennen, die einen russischen Namen trägt? Und wir hier in Deutschland, in der EU, lehren, dass Frieden selbstverständlich sei, dass Gewalt immer falsch sei, dass man Konflikte am besten durch Worte löst. Es ist eine schöne Illusion, eine, die ich mir auch für dich wünsche. Aber wenn ich Kinder aus Russland sehe, die schon im Sandkasten Parolen rufen, dann frage ich mich, ob wir nicht zu schwach sind, wenn wir unseren Kindern nur das Vokabular des Friedens geben. Sollten wir darauf reagieren? Oder sollten wir es ignorieren? Wie die russischen Drohnen in Polen, Rumänien oder die russischen Kampfflugzeuge über dem Baltikum. Ich habe Angst, dass es zum Krieg kommt. Und du niemals auf diese Welt. Weißt du, in solchen Momenten denke ich an meine eigene Kindheit zurück. Ich sitze wieder in der Küche meiner Oma in Kasachstan. Der Tisch ist mit einem Wachstuch bedeckt. Es riecht nach Dill, nach Kartoffeln, nach süßem Schwarztee. Es ist der 9. Mai 2004, Dien Pobjede, Tag des Sieges. Auf dem alten Fernseher in der Ecke flimmern Bilder aus Moskau. Soldaten marschieren in endlosen Reihen über den Roten Platz. Die Stiefel schlagen im Gleichschritt auf, als wollten sie auch durch unsere kleine Küche hallen. Panzer rollen über das Kopfsteinpflaster. Raketen werden gezeigt, so groß, dass sie kaum ins Bild passen. Aus den Lautsprechern dröhnt die tiefe Stimme des Moderators, pathetisch, feierlich, unaufhörlich. Rodina, Slava, Pobeda! Heimat, Ruhm, Sieg. Fanfaren, Hymnen, rote und russische Fahnen, wehende Banner, die Gesichter der alten Generäle, die Orden schwer auf ihren Jacken. Für einen Moment wirkt es, als wäre die Welt draußen nur Krieg und Triumph. Als hätte der Alltag in unserer Küche nichts Eigenes. Als sei er nur ein Echo dieser Bilder. Der Besuch bei den Verwandten war angekündigt. Die Wohnung voller Stimmengewirr, Teller klappern, jemand schneidet Brot. Doch über allem liegt dieser Klang aus dem Fernseher, der die Gespräche unterbricht, der jedes Gelächter durchdringt wie ein Befehl. Fanfaren, das Knarren von Marschstiefeln, das Flackern der Flaggen in grellem Rot. Dann, wie aus einem anderen Atemzug heraus, sagt einer meiner Cousins, halb lachend, halb ernst: Man sollte alle Deutschen auch heute noch erschießen. Der Satz fällt in den Raum und bleibt dort liegen, als wären die Möbel plötzlich dichter geworden. Für einen Augenblick stockt alles. Ein Löffel hält in der Luft, jemand atmet ein, jemand nickt, die Uhr tickt lauter. Niemand widerspricht. Niemand lacht wirklich. Die Worte hängen wie Rauch über dem Tisch, ziehen sich durch die Runde und setzen sich in den Ecken ab. Nur deine Großmutter legt das Messer beiseite, hebt den Kopf. Ihre Stimme schneidet durch die erstarrte Luft. Das ist keine Frage, sagt sie leise und bestimmt. In ihrem Blick liegt kein Pathos, sondern etwas anderes. Schutz, Forderung, die leise Entschlossenheit, das Menschliche zu verteidigen. Ihr würdet doch nicht euren Cousin, euren Verwandten umbringen. Er ist Deutscher. Deutscher Staatsbürger. Für einen Moment herrscht Stille. Dann wird wieder gegessen, geredet, gelacht, als sei nichts gewesen. Aber ich habe ihren Blick gesehen. Ernst, fordernd, beschützend. In diesem Blick lag nicht nur Empörung, sondern eine Erfahrung, die tiefer reichte. Die Erfahrung einer Frau, die einst selbst anders dachte. Meine Mutter war früher pro-russisch eingestellt. In den 90er und Nuller Jahren, als sie noch regelmäßig zurückfuhr nach Kasachstan und gelegentlich nach Russland, glaubte sie an die großen Erzählungen, an Stolz, an Zugehörigkeit, an eine Gemeinschaft, die Schutz versprach. Doch die Reisen änderten etwas in ihr. Sie sah die Städte, die Arbeit, die langen Schlangen, die kleinen Menschen in den großen Geschichten, das Ausharren. Sie sah, was die Erzählungen mit den Kindern machten, mit den Familien. Nach diesen Besuchen begann sie zu sagen, mit einer Stimme, die leiser, aber fester geworden war: Dieses Land formt einem nicht im Sinne von »es macht dich«. Vielmehr leben die Menschen hier oft für das Land. Sie opfern ihr heute für eine Idee von gestern. Aus ihrem Schweigen wurde eine Lehre. Man kann Opfergeschichten aufbewahren, ohne sich selbst in ihnen zu verlieren. Und man kann loyal sein, ohne blind zu werden. In dem Blick meiner Mutter an jenem 9. Mai saß genau das, die Erkenntnis, dass Menschlichkeit Vorrang haben muss vor jeder großen Erzählung und die Entschlossenheit, das am Tisch zu verteidigen, auch wenn der Rest der russischen Welt weiterfährt wie zuvor. Ich habe mich seitdem immer wieder gefragt, wer bin ich? Auf welcher Seite stehe ich? Als Kind fühlte ich mich nirgendwo ganz zugehörig, weder wirklich deutsch noch nur etwas anderes. Irgendwie alles und doch nichts davon. Vielleicht hat mich das geprägt, eine Unruhe, keine einfache Identität, sondern mehrere Sprachen und Erinnerungen, die sich nicht in eine Schublade stecken ließen. Für mich gibt es letztlich nichts Wichtigeres als die Europäische Union und ihr Verständnis von Freiheit nicht als abstraktes Etikett, sondern als die Idee, dass Menschen Rechte und Würde haben, die über Nationalismen hinausgehen. Später, als wir Kinder im Hof sind, liegt der Geruch von Schaschlik in der Luft. Rauch zieht träge zwischen den grauen Plattenbauten auf. Auf dem Tisch nebenan glänzen frische Tomaten, noch warm von der Sonne. Ihre Schalen platzen beinahe, wenn jemand hineinschneidet. Stimmen hallen aus der Küche, Gelächter, das Klirren von Gläsern. Wir rennen barfuß über den staubigen Asphalt, spielen Fang, werfen uns den Ball zu. Da tritt ein Cousin zu mir, die Hände fettig vom Fleischspieß, und fragt plötzlich: Auf welcher Seite würdest du kämpfen? Ich bin vielleicht 9 oder 10 Jahre alt. Ich verstehe die Frage nicht. Welche Seite? Ich dachte, wir spielen. Auch er versteht wohl nicht, was er da sagt. Es sind Worte, die er irgendwo aufgeschnappt hat. Am Küchentisch, aus dem Fernseher, aus den Sätzen der Erwachsenen. Heute, mit dem Blick des Erwachsenen, begreife ich, was ich damals nicht sehen konnte. Dass diese Frage kein Kinderspiel war, sondern das Echo einer Erzählung, die längst in uns hineingetragen wurde. Mein Cousin wusste nicht, was er sagte. Und gerade darin lag das Gefährliche. Kinder wiederholen, was sie hören. Im Hof, am Küchentisch, aus dem Fernseher der Eltern. Sie machen sich Worte zu eigen, die schwerer sind als ihr Körper. Und So wächst eine Generation heran, die schon früh lernt, in Fronten zu denken, in Feindbildern, in Seiten, auf die man sich schlagen soll. Ich erkenne heute, es war kein Zufall, kein harmloser Scherz. Es war der Anfang eines Musters, das mir bis heute begegnet. Ich starre das Mädchen an. Der Satz hallt in mir nach. Woher hat sie das? Wer hat es ihr beigebracht? Ein Lehrer? Ein Elternteil? Ein Nachbar, der abends vor dem Fernseher sitzt und die Nachrichten konsumiert wie einen Befehl? Oder war der Satz einfach da, in der Luft, in Gesprächen, die sich in die Gedanken der Kinder schleichen wie Staub, der sich auf alles legt? Ich versuche, die Szene zu ordnen, sie in Worte zu fassen, aber es gelingt mir nicht. Das Mädchen dreht sich um, zurück zum Spiel, als hätte sie nichts gesagt, als wäre dieser Satz nur ein Atemzug, ein Moment ohne Bedeutung. Aber für mich ist er alles. Da ist etwas aufgerissen. Später sehe ich zwei Jungen bei einem improvisierten Würfelspiel. Sie streiten lachend, wer die Krim befreien dürfe. Einer rief, Ruski, Dud. Die Russen kommen. Die anderen lachen, hell und unbeschwert, wie nur Kinder lachen können. Nichts daran klingt bedrohlich. Doch in jeder Silbe schwingt etwas anderes mit. Heldenmythen, Siegesparolen. Sie schlagen Wurzeln in den Kinderspielen. Russland trimmt seine neuen Generationen auf Militarismus. Schon auf den Spielplätzen beginnt er zwischen Schaukeln und Rutschen. Ich male mir aus, wie Kinder mit Stöcken marschierten, als wären es Gewehre, wie sie Befehle nachspielen, ohne ihren wahren Sinn zu begreifen. Ist das eine lebenswerte Kindheit? Ein Aufwachsen, das schon im Sandkasten die mentale Uniform anzieht, als wäre jedes Spiel zugleich eine Probe auf den Krieg. Kann man unbeschwert lachen, wenn jedes Spiel wie eine Generalprobe klingt? Ich hätte diese Kindheit haben können. Wenn meine Eltern nicht nach Deutschland gegangen wären, sondern nach Russland. Nur eine andere Entscheidung, ein anderer Zug, eine andere Grenze. Und mein Leben wäre in dieselben Bahnen geraten wie das meiner Cousins. Ich stelle mir vor, wie ich an Feiertagen mitmarschiert wäre, stolz die Fahne tragend, ohne zu wissen, was sie bedeutet. Ich hätte wahrscheinlich an Schulsportfesten Lieder über den Sieg gesungen, die Hymne mit erhobener Faust, während hinter uns das Porträt Stalins oder Putins hing. Vielleicht hätte ich auf dem Pausenhof mit einem Stock das Marschieren geübt, Hurra gerufen, wenn ein Lehrer es verlangte und die Geschichte meiner Großväter nicht als Tragödie gehört, sondern als Beweis, dass Blut immer Pflicht sei. So wäre ich aufgewachsen. In einer Welt, in der Zweifel Verrat bedeutet, in der Gehorsam höher geschätzt wird als eigenes Denken. Eine Welt, in der Kinder nicht fragen, sondern nachsprechen. Ich sehe es an meinen Verwandten, dort weit hinten in der russischen Welt. Ihre Kinder lachen nicht weniger als wir. Sie tollen genauso herum, rennen, balgen sich. Aber über ihrem Lachen liegt ein Schatten. Jedes Spiel kann jederzeit in eine Parade kippen. Jeder Reim kann zum Schlachtruf werden. In ihren Familienalben stehen sie in Uniform vor Kriegsdenkmälern. In den Schulen wiederholen sie Heldensagen, als wären es Gedichte aus dem Deutschunterricht. Für sie ist das normal. Wären meine Eltern nicht in die andere Richtung gegangen, es wäre auch für mich normal gewesen. Weil Kinder es nicht merken, weil sie noch nicht begreifen, wie sich Ideologie in sie bohrt, wie unsichtbar sie sich in ihre Spiele, in ihre Worte, in ihren Körper einschreibt. Für sie ist es nur ein Reim, ein Befehl, ein Hurra, entklang. Nicht mehr. Aber genau darin liegt das Gefährliche. Dass sie lachen, während ihnen schon die Grammatik des Krieges beigebracht wird. Ich bin jetzt 31. Ich denke über Kinder nach. Über dich. Und darüber, ob es dich jemals geben wird. Was bedeutet das für mich, für meinen eigenen Kinderwunsch? Und was bedeutet es für uns alle? Für die Art, wie wir die nächste Generation erziehen? Doch hier stocke ich. Jeder weitere Satz tut weh, weil er mich direkt ins Herz trifft. Die Vorstellung von dir, von einer Zukunft, die ich vielleicht nie verantworten werde. Hier habe ich aufgehört zu schreiben. Tagelang, ja, über Wochen. Zu schmerzhaft war das Bild. Zu schwer die Fragen. Stattdessen fuhr ich in die Ukraine. Es war nicht das erste Mal. Jedes Mal, wenn ich dorthin aufbreche, tue ich mir selbst Gewalt an. Ich zwinge mich hinein in die Erfahrung, die mich verstört, traumatisiert, und doch kehre ich zurück, weil ich glaube, dass ich nur so begreifen kann, was Krieg bedeutet. Nicht aus der Distanz, nicht aus Büchern, sondern indem ich die Wunde berühre. Und jedes Mal, bevor ich ins Land fahre, stehe ich an der Grenze und sehe die Kinder. Sie drängen sich zwischen ihre Eltern, kleine Rucksäcke auf den Schultern, so groß, dass sie fast nach hinten kippen. Manche halten noch ein Spielzeug fest umklammert, ein Stofftier, das schon lange alle Farben verloren hat. Andere tragen eine Katze im Korb oder einen Hund an der Leine. Tiere, die so müde wirken wie ihre Besitzer. Die Gesichter der Kinder aber voller Aufregung, fast fröhlich, als stünde ein Besuch bei den Großeltern bevor. Sie lachen, zeigen mit den Fingern auf die Schranken, winken den Grenzbeamten zu, ohne zu begreifen, dass diese Männer mit ihren Uniformen nicht zum Spiel gehören. Für sie ist das Warten nur ein Abenteuer, eine Station auf dem Weg, vielleicht ein bisschen wie eine lange Autofahrt in den Ferien. Und ich denke, sie glauben wirklich, Heimat ließe sich einfach besuchen. So wie man zu einem Verwandten fährt. Als wäre sie nur ein Ort, an dem man klingelt und eintritt. Dabei ist ihre Heimat längst ein umkämpftes Gelände. Durchzogen von Schlagbäumen, Formularen und Blicken, die darüber entscheiden, wer gehen darf und wer bleiben muss. Dann erinnere ich mich. Ich bin selbst als Kind durch all diese Länder gefahren. Hinten im Auto meiner Eltern. Polen, Ukraine, Russland, Kasachstan. Straßen, die sich zogen wie Linien auf einer Karte. Und jedes Mal dachte ich, hier ist auch ein Stück zu Hause. All diese Orte waren irgendwie Heimat für mich, weil wir überall Verwandte hatten. Sprachen, die wir verstanden, Küchen, die vertraut rochen. Heute bleibt davon nur noch die Angst. Dieselben Wege sind jetzt Grenzlinien. Dieselben Landschaften sind durchzogen von Misstrauen und Gewalt. Wo früher Ferien begannen, beginnt jetzt Flucht und Tod. In der Ukraine unterrichtete ich Storytelling an der Universität in Lviv. Geschichten erzählen. Das klingt nach etwas Kindlichem, nach Märchenstunden, nach Fantasie und Spielen. Aber in diesem Ort war es anders. Fast befremdlich. Hier, wo Sirenen jederzeit den Unterricht unterbrechen konnten, trug jedes Erzählen ein anderes Gewicht. Es ging nicht um harmlose Erfindungen, sondern darum, dem Krieg Worte abzuringen. Geschichten sind mächtig. Sie können Schutz bieten, aber auch die Wahrheit vermitteln. Am Tag zuvor hat es den großen Drohnenangriff gegeben, der nicht nur die Ukraine, sondern auch Polen traf. Das Summen in der Luft klang wie ein Schwarm Bienen. Unaufhörlich, lähmend. Stundenlang zog es über die Stadt. Ein tiefes Brummen, das sich in die Haut fraß und in den Knochen vibrierte. Ich lag 5 Stunden wach, starrte an die Decke, hörte zu, wie das Geräusch kam und ging, mal näher, mal ferner, wie ein Atem, der nicht enden wollte. Jedes Mal, wenn ich glaubte, es sei vorbei, setzte es von Neuem ein. Ich hatte immer geglaubt, der Westen der Ukraine sei sicher. Dass hier der Krieg zwar spürbar, aber fern wäre. Ein Hintergrundrauschen, das man zur Not ausblenden konnte. Ich hatte auch geglaubt, Polen sei sicher, jenseits der Grenze, geschützt durch NATO, durch den Schirm Europas. Doch in dieser Nacht zerbrachen diese Gewissheiten. Das Brummen über mir machte deutlich, Sicherheit ist kein Raum mehr, den man einfach überqueren kann. Sicherheit ist brüchig, bedingt. Manchmal nur eine Illusion, die im nächsten Moment vom Himmel fällt. Und da begann meine Angst, eine Zukunft zu entwerfen. Dass auch du einmal unter diesem Brummen aufwachst, mitten in einer Nacht, in der kein Strom mehr da ist, nur Kerzen flackern an den Wänden. Dass du zur Schule gehst, nicht mit einem Pausenbrot, sondern mit einem Notfallrucksack, weil jederzeit die Sirenen losheulen können. Dass du lernst, welche Keller Schutz bieten, bevor du lernst, was ein Gedicht ist. Bist du sicher? Wirst du in deiner Zukunft sicher sein? Ich weiß es nicht. Und vielleicht ist es genau das, was mir am meisten Angst macht. Dass deine Kindheit von derselben Ungewissheit begleitet wird, wie die meiner Studenten dort. Am nächsten Morgen stand ich vor den müden Gesichtern der jungen Erwachsenen. Manche hatten die Nacht in Kellern verbracht, andere kaum geschlafen, weil sie auf jedes Brummen in der Luft lauschten. Und ich fragte mich, wie halten sie das aus? Mehr als 3 Jahre Krieg und trotzdem sitzen sie hier, hören zu, schreiben mit, wollen Geschichten erzählen, als hinge ihr Leben daran. Ich selbst bin aufgewachsen in einer Pädagogik des Friedens, in einem Selbstverständnis von Völkerverständigung und Humanität. Man erzählte uns, dass Konflikte durch Worte lösbar seien, dass Gewalt immer das letzte, das falsche Mittel sei. Vor kurzem habe ich einen alten Freund besucht. Er erinnerte sich an eine Szene aus unserer Studienzeit. Wir standen auf einem Balkon, Flaschen in der Hand, die Nachtluft kühl, die Gespräche laut. Irgendwann ging es ums Militär, um Sicherheit. Er, der Konservativere von uns, plädierte für Aufrüstung, für ein Verständnis von Verteidigung, für das Eingeständnis, dass Frieden nicht ohne Schutz existiert. Ich weiß noch, wie mir das peinlich war, wie ich nervös lachte und schwieg, weil ich Angst hatte, vor meinen Freunden als Militarist zu gelten, wenn ich ihm zustimmte. Ich klammerte mich an das Bild der friedlichen Lösung, an die Rhetorik des Dialogs. Heute weiß ich, er war weitsichtiger. Er sah, was ich nicht sehen wollte, dass die Illusion einer friedlichen Welt ohne Rüstung zerbrechen musste, sobald andere begannen, ihre Kinder in Uniformen zu stecken. Ich stelle mir vor, wie du irgendwann neben den Kindern von der anderen Seite stehen könntest, lachend, unschuldig und doch umstellt von Stimmen, die größer sind als du selbst. Kinder, die lachen, rennen, sich balgen und gleichzeitig Worte ausstoßen, die schwerer sind als ihre Körper. Und damit kommt die Frage, die mich jede Nacht wach hält. Sollte man einem Kind überhaupt die harte Realität des Krieges beibringen? Habe ich die Geduld, dir zu erklären, dass Geschichte kein Märchen ist, sondern ein Gewicht, das schon auf deinen Schultern liegt, bevor du überhaupt weißt, was es bedeutet? Habe ich den Mut, dir zu sagen, dass Frieden kein Naturzustand ist, sondern eine zerbrechliche Ausnahme? Oder bin ich feige, wenn ich diese Gedanken wegdrücke? Wenn ich mir sage, dass es vielleicht leichter wäre, dich gar nicht in diese Welt zu setzen. Vielleicht ist die Frage falsch gestellt. Nicht ob, sondern wie. Wie erzählt man einem Kind von Bomben, ohne ihm die Sterne zu nehmen? Wie erklärt man Grenzen, ohne Hass statt Verantwortung zu lehren? Ich glaube, es geht um zwei Dinge. Erstens um Zärtlichkeit. Lieder, Bilder, Hände, die festhalten, damit die Welt nicht nur als Bedrohung in dein Ohr kriecht. Zweitens um Wahrhaftigkeit. Einfache, konkrete Lektionen. Wie man eine Wunde verbindet, wie man eine Lüge überprüft, wie man einer Sirene zuhört und trotzdem atmet. Manchmal frage ich mich, ob Kinderwunsch und Weltlage überhaupt vereinbar sind. Ob mein Begehren nach Weitergabe, nach Zukunft nicht schon Verantwortungslosigkeit ist. Denn wir haben Kinder an den Gedanken gewöhnt, dass Frieden selbstverständlich sei. Ein Lehrplanziel, ein Kapitel im Schulbuch, das man in Aufsätzen reflektiert, ohne je seinen Preis zu spüren. Wir haben ihnen erzählt, dass Dialog die universelle Lösung sei und dass Gewalt niemals mehr sein dürfe als eine theoretische Ausnahme. Wir haben geglaubt, dass die Welt im Kern vernünftig sei, dass jeder Streit durch Kompromiss beigelegt werden könne. Und dort, auf der anderen Seite, wachsen Kinder mit Schlachtrufen auf, mit Parolen, die in ihre Spiele einsickern wie Sand in Schuhe. Sie lernen, dass Geschichte Kampf bedeutet, dass Größe aus Blut kommt, dass Sieg eine Tugend ist. Sie üben Gehorsam, nicht Zweifel. Marschieren, nicht Fragen. Wie bringe ich dir bei, solche Worte zu hören, ohne sie einfach zu schlucken? Ich stelle mir vor, wie ich dir Geschichten erzähle. Nicht nur von Helden, sondern von Menschen, die Brücken bauten, wo andere Gräben zogen. Von jenen, die schwach erschienen und gerade darin ihre Stärke fanden. Vielleicht beginnt es mit einer einfachen Regel. Jedes Wort, das nach Blut oder Ruhm klingt, musst du hinterfragen. Kein Satz darf einfach im Raum hängen bleiben, so wie damals die Bemerkung meines Cousins in der Küche deiner Großmutter. Meine Mutter hat mir gezeigt, dass Schweigen kein Schutz ist. Sie sprach, als andere still blieben. Dieser Moment brannte sich mir ein. Ich will dir beibringen, dass Fragen eine Form der Verteidigung sind, dass Frieden kein Märchen ist, sondern ein Handwerk, das täglich erlernt werden muss. Unbequem, fragil, widersprüchlich. Und dass die Antwort auf Parolen nicht Schweigen sein darf, sondern die Bereitschaft, den eigenen Mund aufzumachen. Auch wenn die Stimme zittert. Aber ich weiß auch, diese Fähigkeit hatte ich selbst nie. Ich hatte immer Angst, den Mund aufzumachen. Als Kind, als Jugendlicher, später oft noch als Erwachsener. Ich schwieg, wenn Sätze im Raum hingen, die mich trafen. Ich schwieg, wenn ich wusste, dass Widerspruch nötig wäre. Vielleicht, weil ich niemanden verletzen wollte. Vielleicht, weil ich nicht die Kraft hatte, gegen eine ganze Runde anzureden. Mein Schweigen war bequemer als mein Mut. Und gerade deshalb fürchte ich, dass du dieselbe Angst erben könntest. Das Zögern, die eigene Stimme zu erheben. Doch aus diesem Schweigen wurden Fäuste. Worte, die nicht gesprochen wurden, verwandelten sich in Schläge, in Härte, in Gewalt, nach außen oder nach innen. Schweigen schützt nicht. Es frisst. In der Schule lernte ich, dass auf Krieg niemals noch mehr Krieg folgen darf. Mein Geschichtslehrer im emsländischen Lingen schrieb damals in großen, schwungvollen Buchstaben ein Zitat an die Tafel. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
aber er vergaß den entscheidenden Halbsatz, den so viele übersehen. Dann kommt der Krieg zu euch. Das wusste ich damals nicht. Und habe es trotzdem gelernt. Es war 2010. Lena Meyer-Landrut hatte gerade den ESC in Oslo gewonnen. Du wirst diesen Namen wahrscheinlich nicht kennen. Happy von Pharrell Williams lief im Radio rauf und runter. Auch das wird dir nichts mehr sagen. Ich war in Kasachstan geboren und 1995 mit einem Jahr nach Deutschland gekommen. Und da saß ich nun, in der 10. Klasse eines westdeutschen Gymnasiums. Dünn, untergewichtig. Meine Arme schlackerten in den Ärmeln meiner Jacke. Die Rippen zeichneten sich unter dem Shirt ab. Dann, an einem Maitag, ohne jede Vorwarnung, im Klassenraum, ich kramte gerade noch meine Sachen zusammen, plötzlich packte mich ein Mitschüler von hinten. Groß, massig. Seine Finger bohrten sich wie Eisenklammern in meine knochigen Schultern und drückten mich unerbittlich auf meinen Platz. Jede Hoffnung auf Flucht erstickte in seinem Griff. »Du Scheißrusse, wir sollten dich aus Deutschland rauswerfen!« Die Worte nach dem Geschichtsunterricht explodierten in der schwülen Luft, scharf, unerwartet, wie ein Schlag ins Gesicht. »Ich bin kein Russe!« brüllte ich. Doch schon kam der nächste Vorwurf. »Ihr Russen seid schuld, dass mein Opa so lange weg war!« Der Satz traf mich wie eine Faust in den Magen. Meine Finger krampften sich zusammen. Die Nägel gruben sich in die Handflächen und in meinem Kopf hallte die Stimme meines Vaters, unnachgiebig, wie ein Befehl. Schlag immer zuerst zu. Das Leben wird dir sonst keine Gnade zeigen. Ich schlug zu. Der Junge taumelte zurück. Blut lief aus seiner Nase, färbte seine Lippen rot. Bevor ich Luft holen konnte, stürzte sich der andere auf mich, riss mich zu Boden. »Dir zeige ich, was es heißt, einen Deutschen zu schlagen«, zischte er. Sein erster Schlag traf meinen Bauch. Dann noch einer und noch einer. Um mich herum das Klassenzimmer. Keiner rührte sich. Keiner sprach. Nur das Keuchen, das dumpfe Klatschen von Fäusten auf Fleisch und Knochen füllte die Stille. Zu Hause, schon im Gang, hörte ich das Klappern von Tellern und den Ton des russischen Staatsfernsehens. Ich schob die Tür auf und sofort traf mich der Blick meiner Mutter. Ihre Augen weiteten sich, als sie die Schmutzflecken auf meiner Jacke und meine steife Haltung sah. »Was ist passiert?« fragte sie. Ihre Stimme schrill. »Kann man das nicht diplomatischer lösen? Sollen wir deinen Lehrer kontaktieren?« Ihre Hände flatterten in der Luft, als wollte sie ihren Schrecken einfangen, ihn bändigen. Dein Großvater saß am Küchentisch. Er hob den Kopf, musterte mich mit einem fast anerkennenden Grinsen. »Lass ihn«, brummte er. »Er ist endlich ein Mann geworden. In Kasachstan haben sie ihn mit seinen langen Haaren immer für ein Mädchen gehalten. Seine Cousins lernen in der Schule, wie man eine Kalaschnikow bedient. Und er kapiert jetzt, was es heißt, zu kämpfen.« Er lehnte sich zurück, das Kinn leicht erhoben, als spürte er plötzlich wieder den groben Stoff der Uniform auf seiner Haut. Seine Augen funkelten nicht weich, sondern stählern, scharf, wie in einer Erinnerung, die man nicht verklärt, sondern vor sich herträgt wie eine Narbe. »Bei uns damals, wenn ich zurückschlug, war geliefert. Wer zögerte, war raus. Die Älteren haben dich rund gemacht, nur weil du neu warst. Es war normal. Jeden Tag Prügel, Demütigung, Kälte. Es gab nur die Herrschaft derer, die ein Jahr früher eingezogen wurden.« Er sagte das nicht als Anklage. Eher wie jemand, der das System überlebt hatte und daraus eine zynische Weisheit zog. Als würde genau darin ein unausgesprochenes Gesetz liegen. Stärke ist nicht, wenn man Recht hat, sondern wenn man übrig bleibt. Die haben's verdient, sagte er dann fast beiläufig. Aber seine Stimme war tiefer, fester. Sollen sie spüren, dass nicht jeder alles schluckt. Das hört schon auf, wenn sie merken, dass er sich wehrt. Dann wanderte sein Blick zurück zum Abendessen, als sei damit alles gesagt. Am nächsten Tag im Klassenzimmer, die Luft wieder stickig, die Bänke mit alten Kaugummis verklebt. Der Junge mit der blutigen Nase kam nicht allein zurück. Er brachte Verstärkung mit. Zwei andere, größer und stärker. »Dachtest wohl, du kommst damit durch, was?« knurrte der eine, während sie mich in eine Ecke drängten. Ich schlug wieder zu, wild und ohne nachzudenken. Doch ein Tritt in die Kniekehle ließ mich taumeln. Ein Faustschlag gegen die Schläfe warf mich zu Boden. Je mehr ich mich wehrte, desto mehr bekam ich ab. Abends zu Hause das Gleiche. Deine Großmutter, inzwischen heiser vor Panik, rief, »Das muss doch ein Ende haben. Rede mit deinen Lehrern, bitte sei vernünftig.« Ihr Blick war flehend. Ihre Hände wrangen ein Geschirrtuch. Dein Großvater aber blieb ungerührt, lehnte sich zurück. »Er macht es richtig. Die hören schon auf, wenn du dich lang genug wehrst.« Aber sie hörten nicht auf. Jeden Tag wurde es mehr. Ein Stoß im Flur, ein Tritt gegen meinen Rucksack, Drohungen. Je fester ich zurückschlug, desto brutaler wurden sie. Ein blaues Auge, eine aufgesprungene Lippe, ein dumpfer Schmerz im Rippenbogen. Die Lehrer sahen es, sanktionierten es, es gab Ruhe. Dann ging es wieder los. Erst mit meinem Abitur hörte es auf. Aber was blieb, war die Erkenntnis: Unsere Gesellschaft ist nicht gewaltfrei. Der Unterschied ist nur, dass Gewalt hier nicht institutionell ist. Sie wird nicht vom Staat befohlen, nicht in Lehrpläne geschrieben, nicht als Tugend gefeiert. Sie lebt im Verborgenen, in Schulhöfen, in Familien, in den Körpern derer, die gelernt haben zu schlagen, weil sie nicht sprechen konnten. Vielleicht ist das unser trügerischer Trost, dass wir Gewalt privatisiert haben und doch nie überwunden. Anfang September war der erste Schultag in der Ukraine. In Kiew, in Mykolaiv, in Odessa standen Kinder in aufgereihten Reihen mit weißen Hemden, roten Bändern, Blumensträußen für ihre Lehrer. Sie sangen die Hymne, während über ihnen jederzeit die Sirenen heulen konnten. Manche Klassenzimmer liegen im Keller, andere in Schulen mit Sandsäcken vor den Fenstern. Auch dort spielen die Kinder, auch dort lachen sie. Aber sie wissen, was Krieg bedeutet. Er ist kein Wort aus dem Fernseher, kein Reim im Sandkasten, sondern eine Gefahr, die jeden Morgen den Schulweg begleitet. Wirst du Deutschland kennenlernen, wie ich es kennengelernt habe? Wirst du das Leben in der Europäischen Union genauso lieben, wie ich es liebe? Wird dir diese Freiheit, dieser Alltag, diese Nüchternheit und dieser Überdruss an Pathos vertraut sein, oder wird auch das eines Tages nur noch eine verblassende Erinnerung sein? Und ich frage mich, wirst du, wenn du einmal groß bist, diese Ukraine noch als eine freie Nation kennen? Oder nur als Teil eines neuen russischen Imperiums? Ich hoffe, dass es nicht so kommt. Ich hoffe es für dich und für sie. Doch die Realität sieht vielerorts schon jetzt anders aus. In den okkupierten Gebieten wird nicht über Frieden gesprochen, sondern der Krieg vorbereitet. Lehrpläne werden umgeschrieben, Symbole ausgetauscht, Hymnen neu einstudiert. Eine neue Generation russifizierter, gehirngewaschener Soldaten wird in den okkupierten Gebieten herangezogen. Wie im übrigen Russland, nur noch härter, noch kompromissloser. Kinder wachsen in Klassenzimmern auf, in denen Geschichte als Waffe gelehrt wird und Gehorsam wichtiger ist als jedes Wissen. All das erinnert mich an die Geschichten meiner Großmutter und meines Großvaters, deiner Urgroßeltern. Sie erzählten, wie sie selbst als Kinder mit Gewalt in Zugwaggons gestoßen wurden, zusammengepfercht, ohne zu wissen, wohin die Fahrt sie bringen würde. Meine Großmutter erinnerte sich, wie ihr Hund noch ein Stück neben dem Zug herlief, immer kleiner werdend, bis er verschwand. In der endlosen, toten Steppe Kasachstans endete ihre Kindheit. Dort begann ein Leben im Zwang, gezeichnet von Hunger, von Kälte und von einem Schweigen, das selbst die Wände der Baracken durchdrang. Viele meiner russlanddeutschen Bekannten, viele der postsowjetischen Migranten, ziehen sich bis heute in die Deportationsgeschichte ihrer Großeltern zurück. Sie erzählen sie wie ein Erbstück, das man immer wieder aufpoliert, aber selten weiterdenkt. Für mich wirkt es oft wie eine Flucht. Eine bequeme Rückkehr ins Gestern, statt den nächsten Schritt zu gehen, statt sich zu fragen, was diese Geschichten für das Heute bedeuten. Es ist einfacher, Opfer zu bleiben, als Verantwortung zu übernehmen. Und dann frage ich mich, was macht das mit uns? Sind wir so sehr von dieser Vergangenheit gefangen, dass wir sie nur wiederholen? Oder können wir aus ihr wirklich etwas lernen? Erziehe ich dich zu schwach, zu unvorbereitet, wenn ich dir nur das Vokabular des Friedens gebe, während andere längst die Grammatik des Krieges üben? Oder liegt genau darin meine Verantwortung, dir ein anderes Vokabular einzuschreiben, eines, das dich stark macht, aber zugleich menschlich hält? Ich weiß es nicht. Ich schwanke. Zwischen Freiheit und Angst, zwischen Zweifel und Verantwortung, zwischen dem Wunsch, dir Offenheit zu schenken und der Furcht, dass es nicht reicht, wenn die Welt härter wird. Der Satz des Mädchens auf dem Spielplatz war kein Zufall, kein Kinderreim. Er war das Echo einer großen Erzählung, die von Moskau aus in Schulen, in Fernseher, in Familien hineingepresst wird. Wer Putins Worte hört, versteht, dass hier nichts unschuldig ist. Putin träumt seinen eigenen großen russischen Traum von einer neuen Elite. Vielleicht, weil er der speichelleckenden Bürokraten um ihn herum überdrüssig geworden ist. Vor einem halben Jahr, sagte er, unsere Soldaten haben sich im Kampf als mutig und zuverlässig erwiesen. Sie würden den Dienst am Vaterland über alles stellen. Solche Qualitäten brauche Russland überall. Deshalb gibt es jetzt eine Kaderschulung unter dem Namen Zeit der Helden. Sie erinnert an die Witwischenze der Stalinzeit, jene hungrigen Aufsteiger aus der Unterschicht, die im Gegensatz zu den satten bolschewistischen Elitekindern das richtige Klassenbewusstsein hatten. Aus den am Glutofen des Stahlwerks gehärteten Werktätigen sollte im totalitären Stalinstaat der neue Mensch geschaffen werden. Und offenbar hegt Putin ähnliche Träume. Mit Blick auf Soldaten, die aus einfachsten Verhältnissen oder aus Straflagern kommen. Im April erschreckte er seine Elite mit der Aussage, diese Soldaten seien die wirkliche Elite und der Stolz des Landes. Man solle keine Angst davor haben, diesen Menschen die Zukunft des Landes anzuvertrauen. Solange er selbst, versteht sich, an der Spitze bleibt. Ein paar Tage nach meinem Seminar saß ich in der kleinen Wohnung eines ukrainischen Soldaten. Der Tisch war vollgestellt mit Tassen, eine Glühbirne hing nackt von der Decke. Er klappte den Laptop auf und spielte mir Drohnenaufnahmen vor. Kalte, ruckelnde Bilder, die über Felder und Schotterstraßen glitten. Graubraune Erde, kahle Bäume, der Blick von oben, unbarmherzig, wie ein Auge, das nicht blinzelt. Dann ein Mann. Allein auf einem Weg. Schritt für Schritt, als hätte er alle Zeit der Welt. Er sah nicht nach oben, nicht in den Himmel, wo die Kamera kreiste. Einfach nur ein Mensch in Bewegung. Der Soldat neben mir schwieg lange. Seine Finger hielten den Rand des Laptops so fest, dass die Knöchel weiß wurden. Erst als er die Hand löste, bemerkte ich, dass sie zitterte. Tränen liefen über sein Gesicht. Er wischte sie nicht weg. Schließlich flüsterte er: Diese Männer, sie werden allein vorgeschickt, wie Markierung. Sie prüfen die Richtung, sie gehen voran. Und wir wissen, sie haben Familien, Kinder, ein Zuhause. Er schluckte, rang mit der Stimme. Dann presste er die Worte heraus. Aber wenn ich nicht abgedrückt hätte, wäre er weitergegangen. Er hätte sich eingegraben. Dann wären die anderen gekommen. Dann hätten sie uns getötet. Auch Menschen mit Familie. Es war kein Pathos in seiner Stimme. Nur die Mathematik des Krieges. Einer gegen viele. Entscheidung in Sekunden. Schuld, die bleibt. Ich konnte nichts sagen. Nur dieses Brummen der Drohne im Kopf. Die starre Figur des Mannes auf dem Bildschirm. Die Szene brannte sich ein wie ein Brandmal. Erzählen als Überlebenskunst. Und daneben die grausame Logik des Krieges, die nicht fragt, wer Zivilist ist und wer Kämpfer, bevor sie eine Wahl erzwingt. Später fragte ich ihn, was das alles für Kinder bedeutet, für die nächste Generation. Er schwieg, atmete schwer, wischte sich mit der Hand über das Gesicht. Schließlich sagte er leise: Es bedeutet nichts. Nichts, was man einem Kind erklären sollte. Kinder sollten nicht in einem Krieg aufwachsen. Das ist unser Versagen. Unser aller Versagen. Das Versagen Russlands. Aber vor allem auch das Versagen von Putin, der selbst Vater ist. Trotzdem Kinder in diesen Krieg treibt. Mein Kind, dieser Brief ist nicht nur ein Brief an dich, sondern auch an mich selbst. An den Jungen, der in Kasachstan Sätze hörte, die er nicht verstand. An den Jugendlichen, der in Deutschland Gewalt erlebte. Und an den Erwachsenen, der aus Verzweiflung alles tut, was er kann und seinen Mitmenschen versucht zu erklären, dass wir uns verändern müssen, um uns zu retten. Das ist ein Geschenk, auch wenn es schmerzt. Wenn du eines Tages auf der Welt bist, wirst du nicht nur meine Ängste erben, sondern auch hoffentlich lernen, zu zweifeln, zu fragen, zu sprechen. Ich will dir diesen Kampf beibringen, nicht mit Fäusten, sondern mit Worten, mit Geschichten, mit der Bereitschaft, die Welt nicht nur zu ertragen, sondern zu gestalten, weil deine Großeltern und deine Urgroßeltern diese Möglichkeit nicht hatten. Manchmal, während ich das schreibe, sehe ich dich schon vor mir. Wie du auf einem Stuhl sitzt, die Beine baumeln noch in der Luft, die Stirn gerunzelt, weil du meine Erklärungen nicht sofort verstehst. Und doch fragst du weiter. Unermüdlich, wie Kinder eben fragen, bis die Welt für sie Sinn ergibt. In diesem Bild liegt für mich die wahre Hoffnung. Dass Verteidigung nicht mit Gehorsam beginnt, sondern mit Neugier. Diese Neugier ist das Gegenteil von Gehorsam. Sie ist nicht gefügig, sondern widerständig. Sie will wissen, warum etwas so ist und ob es auch anders sein könnte. Sie nimmt keine Parolen hin, sondern zerlegt sie in Fragen. Genau darin liegt die Kraft einer offenen Gesellschaft. Dass Kinder nicht nur Antworten bekommen, sondern lernen dürfen, selbst zu fragen. In ihr beginnt Wehrhaftigkeit nicht mit Paraden, sondern mit dieser kindlichen Ungeduld, sich nicht abspeisen zu lassen. Mit der Beharrlichkeit, weiter zu fragen, auch wenn Erwachsene müde abwinken. Neugier ist der erste Schutz gegen Indoktrination. Sie ist die erste Linie der Verteidigung. In totalitären Systemen lässt sich Verteidigung leicht institutionalisiert herstellen. So formt man zugleich eine Reserve an Kanonenfutter. Lässt sich in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft Verteidigungsbereitschaft verankern, ohne die gesamte Bevölkerung bis hinein in die Kinderzimmer ideologisch zu durchtakten? Das braucht mehr als Militärdoktrin. Es braucht einen politischen Willen, klar zu vermitteln, dass Verteidigung nicht erst mit dem Abschuss einer Drohne beginnt, sondern mit Bewusstseins-, Bildungs- und Diskursarbeit. Und genau dieser politische Wille ist in Europa zu selten vorhanden. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, Großbritannien oder Italien. Können wir einen öffentlichen Diskurs über Gewalt als legitimes, aber begrenztes Instrument der Verteidigung führen, ohne ihn in eine staatliche Indoktrination kippen zu lassen? Das ist die Dringlichkeit, die mich umtreibt. Und genau hier steht alles auf dem Spiel. Nicht nur die Frage, ob wir unsere Kinder auf reale Gefahren vorbereiten, sondern ob wir selbst, als Gesellschaft, als Eltern, als Lehrer, überhaupt ehrlich sind mit dem, was wir glauben und was wir tun. Reden wir vom Frieden, weil wir ihn wirklich wollen oder weil es bequem ist, ihn zu predigen? Verteidigen wir Freiheit oder verteidigen wir vor allem das eigene Gefühl, moralisch integer zu sein? Das ist keine akademische Spitzfindigkeit. Das ist die Differenz zwischen einer Haltung, die das Denken trainiert, und einer, die nur Rituale reproduziert. Wehrhaftig zu sein, hieße die Dissonanzen auszuhalten. Offen zuzugeben, dass Friedensrhetorik ohne Realismus naiv ist, aber dass Realismus ohne Ethik kalt und gefährlich wird. Gewalt ist in der Demokratie nur geliehen, nie besessen. Sie kehrt zurück in Ketten. Recht, Kontrolle, Rechenschaft. Wahrhaftig zu sein, hieße sich selbst auf Fragen wie, wem dienen unsere Worte und welche Folgen hat unser Schweigen, zu prüfen, bevor wir sie den Kindern vorsetzen. Sind wir bereit, diese doppelte Wahrheit auszuhalten? Die Verpflichtung zur Verteidigung und die Pflicht zur moralischen Klarheit? Oder flüchten wir in einfache Narrative, weil sie uns vor dem inneren Konflikt schützen? In Deutschland wird viel über Wehrhaftigkeit diskutiert. Doch wahre Wehrhaftigkeit beginnt nicht mit Waffen. Russland besitzt unzählige davon, aber wehrhaft ist diese Gesellschaft nicht. Sie duckt sich weg, lässt sich vereinnahmen, zerstört jede abweichende Stimme. Kinderärzte, junge Aktivisten, Professoren, sie alle werden verhaftet, eingesperrt, diffamiert, weil sie es gewagt haben, wehrhaft zu sein, indem sie ihrem Staat widersprachen. In Russland wird nicht verteidigt, dort wird unterdrückt. Diese Gesellschaft hat Putin an die Macht getragen, so wie die Deutschen einst Hitler und die Italiener Mussolini. Wahre Wehrhaftigkeit liegt nicht im Arsenal, sondern in der Haltung, im Streit, im Konflikt und ja, auch in den manchmal schmerzhaften Kompromissen demokratischer Gesellschaften. Wehrhaftigkeit bedeutet, bereit und in der Lage zu sein, sich zu verteidigen, nicht aus Aggression, sondern aus Verantwortung. Es heißt, sich nicht alles gefallen zu lassen, wenn das wirklich Wesentliche bedroht wird. Die Freiheit, das friedliche Zusammenleben. Ich sage das nicht aus der Ferne. Ich habe selbst übersetzt, als ukrainische Soldaten in Deutschland am Leopard 1 ausgebildet wurden. Ich war kein Kämpfer, sondern Dolmetscher. Und doch spürte ich, dass jedes weitergegebene Wort Gewicht hatte. Dass Sprache hier Teil der Verteidigung war. Befehle, Anweisungen, Fragen. Sie wanderten durch meinen Mund in einen Panzer aus Stahl. So begriff ich, dass Worte Gewicht haben können. Manchmal so schwer wie Metallketten. Vielleicht wirst du eines Tages selbst Russisch und Deutsch sprechen, so wie ich. Zwei Sprachen, die wahrscheinlich deine Muttersprachen sein werden, weil sie dich von Anfang an umgeben. Sie sind schön und reich. Sie tragen Lieder, Märchen, Kinderreime. Aber sie sind auch schwer. Durchdrungen von Imperien, von Kriegen, von Geschichten, die nie unschuldig waren. Ich wünsche mir, dass du in ihnen zuerst Zärtlichkeit hörst. Die Stimme deiner Mutter, die dir ein Lied vorsingt, und meine Stimme, die dir ein Märchen erzählt. Und dass du später begreifst, jede Silbe in diesen Sprachen kann tragen oder zerstören. In Russisch und Deutsch lernst du die Verantwortung von Sprache vielleicht deutlicher als in manch anderer Sprache. Ich hoffe, dass du mit ihnen nicht nur Befehle wiederholen musst, sondern Fragen stellen kannst. dass du sie nicht als Last erbst, sondern als Möglichkeit. Zwei Wege, die Welt zu öffnen, nicht zu verschließen. Dieses Verständnis unterscheidet sich grundlegend vom russischen Narrativ der Verteidigung des Vaterlands, das fast immer mit bedingungsloser Loyalität zum Staat gleichgesetzt wird. In einer wehrhaften Demokratie geht es dagegen um individuelle, bürgerliche Verantwortung. Nicht wegsehen, wenn Unrecht geschieht. Nicht schweigen, wenn die Rechte anderer verletzt werden. Nicht zulassen, dass das Böse sich langsam normalisiert. Auch dann nicht, wenn es unbequem ist und Mut kostet. Wahre Wehrhaftigkeit heißt also nicht, Panzer aufzufahren, sondern die eigene Stimme zu gebrauchen. Sie zeigt sich zuerst darin, ob wir fähig sind, die Wahrheit auszuhalten, auch wenn sie uns unbequem ist. Sind wir wirklich bereit, uns selbst zu widersprechen, wenn wir merken, dass unsere schönen Worte nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen? Oder wollen wir lieber in Illusionen verharren, solange sie uns Trost spenden? Die entscheidende Frage lautet: Sind wir wahrhaftig? Nicht, ob wir Waffen kaufen, sondern ob wir es ernst meinen mit unserer Demokratie, unserer Freiheit, unserem Nie wieder. Ob wir uns trauen, unseren Kindern zu sagen, dass Frieden kein Geschenk ist, sondern etwas, das täglich verteidigt werden muss. Mit Haltung, mit Mut, mit dem Risiko anzuecken. Denn ohne Wahrhaftigkeit bleibt Wehrhaftigkeit eine leere Parole. Nur wenn wir uns der Realität stellen, ohne Verklärung und ohne Selbstbetrug, können wir verhindern, dass wir dieselben Fehler machen wie jene Gesellschaften, die ihre Stimme abgaben und am Ende nur noch den Marschtritt hörten. Weißt du, vor kurzem habe ich mit einem Lehrer telefoniert. Ein kluger Mann. Ich fragte ihn, was man tun kann, wie man Kinder auf all das vorbereitet, ohne sie zu überfordern, ohne ihnen die Unbeschwertheit zu nehmen. Seine Antwort überraschte mich. Er erzählte, dass seine Jugendlichen diese Fragen längst selbst stellen. Sie diskutieren im Unterricht über Krieg und Frieden, über Wahrheit und Lüge, über Verantwortung und Angst. Sie wollen verstehen. Sie wollen reden. Nicht aus Zwang, sondern weil sie spüren, dass die Welt um sie herum diese Fragen aufwirft. Vielleicht sind wir längst schon zu mehr bereit, als wir denken. Vielleicht tragen wir eine Kraft in uns, die erst sichtbar wird, wenn wir sie brauchen. Und vielleicht wirst auch du eines Tages spüren, dass du stärker bist, als du glaubst. Nicht, weil du härter wirst, sondern weil du lernst, dich nicht zu verstecken. Wehrhaftigkeit heißt dann nicht, Mauern zu bauen, sondern ein Herz zu haben, das groß genug ist, den Schmerz auszuhalten und trotzdem weiterzulieben. Sie heißt, sich nicht zu verlieren, wenn die Welt schreit, sondern weiter fragen zu können, weiter lachen zu können. Und sie heißt, dass wir uns niemals mehr den Mund verbieten lassen dürfen. Nicht von Diktatoren draußen, nicht von Feigheit oder Bequemlichkeit drin, vor allem nicht von radikalen politischen Kräften, die nicht begreifen, was es bedeutet, in der EU und in Deutschland frei zu leben. Wir müssen lernen, uns zu wehren gegen die Gefahren im Äußeren und im Inneren, gegen die, die mit Waffen kommen und gegen die, die uns das Schweigen aufzwingen wollen. Wenn ich dir etwas mitgeben darf, dann dies. Du musst nicht furchtlos sein, um standzuhalten. Es reicht, wenn du nicht aufhörst zu fragen, wenn du nicht aufhörst, deine Stimme zu erheben. Und wenn du einmal wankst, dann erinnere dich. Schon jetzt sind wir alle zu mehr fähig, als wir uns zutrauen. Damals lag ein warmer Schal um die Zeit. Heute lege ich ihn dir um. Aus Worten. Er hält nicht den Krieg ab. Aber er hält dich warm, bis du sprichst. Und noch etwas. In Tbilisi habe ich nicht nur Feinde gesehen. Ich habe dort Freunde. Menschen, die mir ihre Türen geöffnet haben, die mit mir saßen, aßen, lachten. Es sind diese Freundschaften, die mich immer wieder dorthin zurückziehen. Stärker als Parolen, stärker als Angst. Vielleicht ist genau das das Wichtigste in diesem Leben. Seinen Freunden beizustehen, so wie sie einem selbst beistehen. Darin liegt die wahre Verteidigung. Nicht im Stahl, nicht in den Paraden, sondern in der Treue zu den Menschen, die einem anvertraut sind. Dein Vater.
Ein Schal aus Worten. Ein Brief über verlorene Unschuld und die Wehrpflicht. Essay von Arthur Weigand. Es sprach Alexei Lochmann. Ton und Technik Robin Zwirner und Uwe Strack. Regie Felicitas Ott. Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2025.
Und jetzt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ich wusste, ich habe keine Wahl. Das ist die wichtigste Entscheidung meines Lebens. Und danach?
Danach ist nichts mehr, wie es war. Und das, weil sie diesen einen Menschen getroffen hat. Ich bin Natalia Juselewitsch und das ist Mein Mensch. Wir sind wieder da, mit neuen Geschichten über Begegnungen, die das Leben verändern. Zum Beispiel das von Sophie, die aus ihrer Sekte aussteigt, weil sie auf der Straße Steve kennenlernt, mit dem sie eigentlich nicht mehr sprechen darf.
Homosexualität war für mich die Ausgeburt des Teufels. Ja, aber ich bin deinem Charme einfach erlegen.
Es sind Begegnungen, die man nie vergisst. Wie bei Till. Der merkt durch die Begegnung mit dem Menschenrechtler Rupert Neudeck, wie er etwas in der Welt bewegen kann.
Rupert ist eben immer radikal, immer einsatzbereit. Und er hat dieses große Herz der Nächstenliebe. Das heißt, er, wenn er irgendwo anpacken kann, dann packt er irgendwo an. Und das kennenzulernen, ist ein Riesengeschenk.
Ich erzähle euch auch von Heike, die seit ihrer Jugend querschnittsgelähmt ist und sich erst durch die Idee eines ganz besonderen Menschen ihren großen Traum erfüllen kann.
Ausschlaggebend war das, was du immer sagst, Toshi. Orientiere dich nicht an dem, was andere können, sondern kreier deine eigene Möglichkeit.
Mein Mensch. Mit neuen Geschichten ab 12. November jeden Mittwoch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.